Also wir würden empfehlen, in Relation zur strategischen Ausrichtung soll der Investor Aktien übergewichten. In dieser Übergewichtung soll er europäische und japanische Titel übergewichten und auf der Anleihenseite noch vorsichtig sein.
Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
Herzlichen Dank, dass Sie bei der Geldmeisterin sind, Herr Holzer. Man kennt Sie natürlich sehr gut in Österreich, aber vielleicht können Sie sich ganz kurz auch für die Deutschen und die Schweizer und die skandinavischen Hörer vorstellen.
Gerne. Erstens vielen Dank, dass ich hier unsere Meinung kundgeben darf. Mein Name ist Harald Holzer. Ich bin der Chief Investment Officer der Kathrein Privatbank. Seit fast 25 Jahren in dieser Rolle tätig. Die Kathrein Privatbank wird nächstes Jahr 100, wo wir uns sehr freuen.
Wunderbar. Und jetzt gehen wir gleich in medias res, die globale Rezession. Sehen Sie die noch nach den jüngsten Konsumdaten in den USA und auch den Gewinnentwicklungen der Unternehmen bei der letzten Bilanzlegung?
Die Rezessionsgefahr war am höchsten weltweit zu Jahresbeginn. Wir verfolgen da diverse OECD-Vorlaufindikatoren für alle großen Wirtschaften und da war es am höchsten. Diese Rezessionsgefahr ist zurückgegangen, ist noch immer gegeben, aber wir sehen die Wahrscheinlichkeit geringer als zu Jahresbeginn. Das haben auch die Wirtschaftszahlen bestätigt, das haben auch die Unternehmensgewinnzahlen bestätigt, beziehungsweise die Erwartungen der Analysten für die Unternehmensgewinne für heuer und nächstes Jahr sind nach oben revidiert worden, wie auch das Wirtschaftswachstum.
Das heißt, Sie sind bullish für die Aktienmärkte nach wie vor?
Das ist richtig. Wir waren zu Jahresbeginn bullish, waren dann mit kurzer Unterbrechung, wo die regionale Bankenkrise, Pleiten in Amerika passiert sind und dann Credit Suisse, sind wir vorsichtiger geworden, weil wir sicher gehen wollten, dass das nicht der Beginn einer großen Bankenkrise wie 2008 ist. Und da sind wir kurz defensiv geworden, aber seit Mai wieder bullish.
Entspricht es dann der Marktmeinung? Weil es ist ja interessant, wenn man jetzt Morningstar-Daten anschaut, sind im Juni, ist so viel Geld aus den globalen Aktienfonds abgezogen worden, wie zuletzt im Oktober 22 und auch selbst Warren Buffett hat zuletzt 10 Milliarden US-Dollar in US Treasury Bills gesteckt und die er noch 2018 Teufelszeug genannt hat und hat sich deutlich weniger Aktien gekauft, also hat mehr auf der Anleihenseite zugeschlagen. Ist das ein Widerspruch oder sind zufällig beide Märkte momentan interessant?
Ja, es ist in der Tat so, dass die Anleihenmärkte zum ersten Mal wieder seit 2008, beziehungsweise der Geldmarkt seit 2008 interessant ist. Auf der Anleihenseite, unser Musterportfolio hat eine Rendite von 4,5%. Wenn die Inflationserwartungen stimmen, kann man zum ersten Mal seit langem wieder zumindest Kapitalerhalt auf der Anleihenseite erreichen. Auch der Geldmarkt ist attraktiv. Wenn die Inflationserwartungen stimmen und die Inflation tatsächlich zurückkommt, ist auch hier die Rendite attraktiv. Also es freut uns, dass wir dieses Instrument auch wieder haben im Portfolio.
Ja, stimmt. Sie haben sehr früh die Geldmarktfonds attraktiv gefunden. Finden Sie die immer noch so attraktiv oder geht man jetzt schon mehr Richtung langen Ende?
Wir sind noch immer sehr vorsichtig, was das lange Ende anbelangt, besonders in der Eurozone. Hier sind wir der Meinung, dass die reale 10-jährige deutsche Rendite in etwa bei 1% sein soll. Wenn man davon ausgeht, dass Inflation auf 3% zurückgeht nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr, das heißt eine 4%ige 10-jährige deutsche Bundesanleihe. Wir sind deutlich drunter und deswegen präferieren wir noch immer den Geldmarkt, wo wir noch eine weitere Zinserhöhung in der Eurozone erwarten. Und warten auch auf den richtigen Augenblick, länger zu gehen.
In den USA, glauben Sie, ist schon der Peak erreicht, oder?
Da finden wir die 10-jährigen Renditen attraktiver. Aber auch da sind wir noch abwartend und schauen uns das noch an. Aber auf jeden Fall sind die amerikanischen Renditen attraktiver als die Euro-Renditen.
Jetzt bin ich ja mal froh, dass ich einen Aktienoptimist mal wieder in der Sendung habe. Wenn man jetzt den Hedgefondsmanager Michael Burry, den man viele aus dem Big Shot-Film auch skizziert kennen, der hat eigentlich im zweiten Quartal 2023 den Nasdaq 100 und den S&P 500 geschortet, hat er eben zumindest vermeldet laut Twitter. Ist das eigentlich eine gute Idee aus Ihrer Sicht, wenn Kathrein doch mit einer Outperformance der Märkte USA, Europa, Japan rechnet, oder rechnet man damit nicht mehr?
Also wir sind, wie gesagt, Aktien bullish gesamt. Innerhalb der Aktien sind wir Europa und Japan übergewichtet, primär aus der Bewertung her. Europa und Japan sind attraktiver. Das hängt auch ein bisschen davon zusammen, von der Zusammensetzung des Index. Europa ist ja sehr bankenlastig, mit fast 25% im Index sind Banken, im Vergleich zu USA, wo es deutlich weniger ist. Und in Amerika hat man deutlich mehr Technologie, die höher bewertet ist. Das heißt, wir sind eigentlich positiver auf Europa als auf Amerika, aber insgesamt bullish.
Also Sie sagen, Amerika ist schon ein bisschen heiß gelaufen, vor allen Dingen wahrscheinlich die Fang-Aktien. Ist das eigentlich ein positives Signal? Weil jeder hat eigentlich gedacht, da hätte schon längst die Korrektur sein müssen. Und wenn die Zinsen doch steigen, wieso ist dann trotzdem Tech so angesagt, wo viele Firmen in dem Bereich doch sehr viel Fremdkapital benötigen und Investitionen benötigen? Ist es nur der AI-Hype oder was hält die Tech-Titel so hoch?
Ja, das ist richtig, dass das keine gesunde Entwicklung ist. Also wir sagen nicht nur Fang-Aktien, wir sagen sogar Fat-Man-Aktien. Also
die was ist das?
Die größten Aktien haben 2/3 der Weltindex-Performance bestimmt. Das ist aber in den letzten Monaten besser geworden und der Rest holt auf. Aber es sind noch immer 50% der Titel im Weltindex sind unter ihrem Höchststand von 2019, obwohl der Weltindex im Juli, Ende Juli, wenn man die Dividenden berücksichtigt, einen neuen Höchststand erreicht hat. Das müssen die anderen Aktien aufholen, sonst ist dieser Bullmarkt gefährdet, aber das sehen wir noch nicht. Wir glauben, wir haben noch heuer, nächstes Jahr Zeit und erst im Jahr 25 werden wir Ende des Bullmarkts sehen.
Generell oder bei den Tech-Titeln?
Generell sehen wir da das Ende. Bullmärkte dauern in der Regel über 5 Jahre. Dieser hat begonnen mit dem Tiefstand in Corona-Zeiten, Februar 2020. Wenn man sich die Bullmärkte historisch anschaut, ist es so, dass die Aktienkurse mehr steigen als die Unternehmensgewinne. Und da historisch ist der Schnitt bei 22 KGV. Wir sind bei 17 aktuell am Weltindex. Das heißt, hier haben wir noch einmal circa 20% Platz nach oben. Die Erwartungen der Analysten für Gewinnwachstum 24 versus 23 ist noch einmal 10%. Also wir sehen hier viel Platz nach oben. Natürlich ist es nicht eine gerade Linie. Es gibt Fragezeichen, Sie haben schon ein paar angesprochen. Die 10-jährigen Renditen in Amerika sind weiterhin gestiegen. Für uns ein bisschen überraschend. Wir sind noch vorsichtig, aber wir haben es eher erwartet in Europa, dass sie hier schneller ansteigen. Die Unternehmensgewinne, die Sie angesprochen haben, entwickeln sich sehr gut. Auch die Erwartungen für heuer und nächstes Jahr, wenn man aber die Zahlen anschaut, vom letzten Quartal war ein kleiner Rückschlag sichtbar, dass die Margen ein bisschen zurückgehen. China ist ein Thema, fällt aus als Wachstumsmotor, bisschen enttäuschend. Also es gibt natürlich immer Fragezeichen, aber wir bleiben bullish.
Also da kann auch Ihnen nichts anhaben, dass der August oder September traditionell schwache Börsenmonate ist. Mit so einem Anlagehorizont fällt es nicht ins Gewicht, oder?
Genau, richtig. Ja. Also wenn es zu Schwäche kommen würde, würden wir einfach Aktien wieder kaufen und auf unsere bullische Position wieder eingehen.
Sie haben China angesprochen, von dem hat man sich ja doch mehr erhofft, eine Erholung und dann auch wieder mehr Konsum. Aber jetzt sind sie gerade in Deflation abgerutscht und man sieht die Probleme der IMO-Konzerne. Evergrande hat jetzt die Insolvenzen in den USA beantragt. Haben Sie da keine Angst, dass das weltweite Folgen haben kann oder ist das eigentlich alles schon in den Märkten drinnen?
Das ist richtig. China ist ein Fragezeichen. Die Exporte von China aus China sind um 20% zurückgegangen. Die Jugendarbeitslosigkeit werden sie nicht mehr publizieren, weil sie schon über 25% ist. Das alte Wachstumsmodell in China, Exporte und Immobilien, ist unserer Meinung nach vorbei. Wir haben auf der Aktienseite schon seit über 2 Jahren keine China-Exposure. Nicht aus diesen Gründen, sondern eher aus Governance-Gründen, weil für Aktionäre ist oft der Gewinn nicht da geblieben. Es waren willkürliche Steuern, die Gründer sind plötzlich verschwunden und in dem Umfeld haben wir unsere China-Aktien-Exposure auf null zurückgeschraubt.
Mhm. Und aber trotzdem werden Sie ja wahrscheinlich eine Emerging-Market-Komponente haben. Hat man das einfach durch Indien ersetzt oder hat man generell eigentlich die westlichen Märkte, sind die wieder dabei, dass die Industriestaaten, die Emerging-Markets börsentechnisch abhängen?
Wir haben, wie Sie richtig sagen, die Emerging Markets schon gewichtet, China also auf null reduziert und die anderen alle Quote erhöht. Auf der Aktienseite und auf der Anleihenseite haben wir eine sehr große Exposure zu Emerging Markets, Anleihen lokaler Währungen. Hier sind besonders attraktiv Länder wie Mexiko und andere, die vorzeitig begonnen haben, ihre Zinsen zu erhöhen, bevor die EZB und Fed erhöht hat und eigentlich viel besser dastehen mit ihrer Fiskal- und Geldpolitik.
Ist das Lateinamerika, tun wir mal Ecuador ausklammern momentan und Argentinien, aber ist Lateinamerika generell auf dem Vormarsch wieder?
Es sind dort wirklich ein paar Länder, die gut positioniert sind. Wir haben aber auch Länder wie Korea gewichtet, also auch in Asien.
Dann wollte ich noch fragen bezüglich der Volatilität. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum Michael Burry so kräftig shortet, weil die Volatilität so gering ist und dadurch Optionen günstig sind. Ist das natürlich oder warum ist eigentlich die Volatilität bei so viel Unsicherheit so niedrig? Ist das außergewöhnlich oder finden Sie das nicht außergewöhnlich?
Also wir sehen historisch, wenn man im Bullmarkt ist, ist die Volatilität geringer. Mhm. Wir sind ja so in einer Bandbreite beim WIX zwischen 50 und 20 und das ist nicht unüblich im Bullmarkt. Die starke Volatilität kommt, wenn wir im Bärmarkt sich befindet. Wir sehen Volatilität nicht unbedingt als Vorlaufindikator, sondern dass das parallel läuft zu den Märkten und deswegen überrascht es uns nicht, wenn die Kurse so steigen, dass die Volatilität niedrig ist.
Sie haben es selber auch angesprochen, wenn wir jetzt mal zu den Sektoren kommen, dass wir in Europa noch Zinserhöhungen sehen können. Davon sind ja eigentlich die Banken normal Profiteure, weil mit steigenden Zinsen können auch die Margen wieder gesünder werden. Auf der anderen Seite verschlechtert sich das Kreditportfolio. Wie sehen Sie eigentlich diesen Sektor und welche Sektoren gefallen Ihnen denn derzeit ganz gut?
Also wir sind europäische Banken übergewichtet. Also wir sehen den positiven Aspekt der höheren Zinsmarge ist wichtiger als die steigenden möglichen Ausfälle. Bis jetzt sehen die Banken das nicht in einem großen Ausmaß, haben nicht viel vorsorgen müssen bis jetzt. Kann sich natürlich sehr schnell ändern. Banken ist ein Sektor, den wir gut finden. In Europa ist auch sehr stark gewichtet Consumer Discretionary. Das sind die ganzen Luxusmarken vertreten, die sehr wichtig sind für den europäischen Index. Und Europa generell hat Rekordmargen, Gewinnmargen, anders als in Amerika, wo die Gewinnmargen letztes Jahr den Höchst erreicht haben. Wir werden sehen, ob diese hohen Margen bleiben können. Aber ein wesentlicher Faktor bei diesen Gesamtindexzahlen sind die steigenden Margen der Banken, sprich die Zinsmarge.
Gibt es eigentlich auch bestimmte Sektoren oder Länder, die von den Next Generation EU-Programmen und auch den amerikanischen Konjunkturprogrammen derzeit über Gebühr profitieren oder davon sehr stark profitieren?
Also die Inflation Reduction Act hat dazu geführt, dass extrem viele Fabriken in Amerika gebaut werden, mehr als die letzten 20, 30 Jahre. Foreign Direct Investment explodiert wahrlich in Amerika aufgrund von diesem Paket. Ist auch mit ein Grund, warum wir diese große Inflation haben. Ob alle Fabriken für die Chips, für die erneuerbare Energie dann in der Tat rentabel sind und in 10 Jahren noch da sind, das wird man sehen. Auf jeden Fall ist hier eine massive Boom im Bau von Fabrikanlagen, was auch zu einer Überhitzung führt im Bausektor, was aber gut ist, weil im Bürobereich gibt es hier Schwächen.
Wenn man jetzt sich das alles anhört, Sie sagen, Sie sind eigentlich für Japan und Europa bullischer wie für Amerika, obwohl Amerika mit den Programmen wieder Firmen wie BASF oder auch energieintensive Firmen lockt. Aber wie muss das jetzt alles der Anleger berücksichtigen? Wie würden Sie sich jetzt aufstellen?
Also wir würden empfehlen, in Relation zur strategischen Ausrichtung soll der Investor Aktien übergewichten in einem Ausmaß, wo er sich noch wohlfühlt. In dieser Übergewichtung soll er europäische und japanische Titel übergewichten und auf der Anleihenseite noch vorsichtig sein. Man kann sehr gute Renditen mit Geldmarktanleihen und Emerging Market Local Currency Anleihen investieren und kurze Laufzeit in Euro besonders noch halten. Mhm.
Vielleicht noch zum Abschluss ein kurzes Blitzlicht, wo Sie entweder oder sich entscheiden können. Das erste Blitzlicht haben Sie eigentlich schon deutlich gesagt. Am Aktienmarkt und am Anleihenmarkt. Fangen wir mit dem Aktienmarkt an. Ist da USA oder Europa attraktiver?
Europa.
Beim Anleihenmarkt?
USA.
DAX oder ATX?
Wir sind in Österreich.
Welche Währung legt zu gegenüber der anderen? Dollar versus Euro?
Da sehen wir eine Bandbreite. Aktuell keine großen Trends, Entwicklung.
Mhm. Euro versus britische Pfund?
Endlich beim britischen Pfund.
Welche Klasse ist attraktiver? Aktien oder Anleihen?
Aktien.
Kurzläufer oder 5- bis 10-jährige Anleihen?
Kurz noch.
Gold oder Immobilien?
Gold.
Industrie oder Edelmetalle?
Edel.
Krypto oder Fiatgeld?
Fiatgeld, Verzinsung, Stichwort.
Welche Investment würden Sie aktuell nicht tätigen?
Chinesische Aktien.
Wo sehen Sie die Megatrends?
Die Megatrends sehen wir in Urbanisierung, Gesundheitswesen, das Thema Ressourcenknappheit und Technologie weiterhin.
Herzlichen Dank, Herr Holzer, für diese komprimierte Übersicht. Wir sind in der Zeit geblieben. Ich sage herzlichen Dank und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.